Gut, wir gehen weiter in die nächste Runde. Was lehrt die Schrift über Älteste? Also, ich habe einiges schon gesagt, deswegen kann ich jetzt zügiger vorangehen. Was sind Älteste? Im Philipperbrief haben wir das schon gelesen. Also, nach Aussage der Schrift gibt es drei Gruppen von Gläubigen. Also, die Ältesten, das sind gleich die Aufseher, das sind die Diener oder Hirten, auch, ihr seht, das haben wir alles schon gesagt, sind Führer. Und was wir sagen können, eine Gemeinde hat immer mehrere Älteste. Im Titusbrief haben wir es gelesen schon, Älteste sind auch Aufseher, ja, oder Hirten, keine Pastoren. Es sind auch die Führer der Gemeinde. Im Hebräer, will ich es mal lesen, Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 7. Denkt an eure Führer, die euch damals das Wort Gottes gebracht haben. Erinnert euch an das, was aus ihrem Leben hervorgegangen ist, und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Wird noch mehr gesagt im Hebräerbrief gerade. Der Hebräerbrief hat eine besondere Eigenheit, weil das sozusagen auch schon die zweite Generation von Christen war, aber von Judenchristen, die noch irgendwo in Israel, im jüdischen Umfeld lebten, zu einer Zeit, wo der Tempel noch funktionierte, also noch nicht zerstört war. Vielleicht so 68 nach Christus ungefähr. Und die erste Generation, ja, die war schon zum Teil beim Herrn. Die nächste Generation war dran. Und sie sollten denken, denkt mal an die damals. Manche von den Führern, ja, die hatten also wenigstens die Apostel oder sogar den Herrn noch gesehen. Ja, im Hebräerbrief, aber diese Juden waren immer in Gefahr, sozusagen zurückzufallen in ihr altes Judentum und den Herrn zu verleugnen. Es gab noch einen hohen Priester. Ja, und deswegen diese ganz besondere Betonung im Hebräerbrief, das ist hochinteressant. Also als Jugendlicher konnte ich damit nichts anfangen, also mit dem Hebräerbrief. Man muss da schon ein bisschen die Hintergründe kennen, auch aus dem Alten Testament, aber auch aus der damaligen Zeit. Das ist absolut faszinierend. Und früher hatten manche den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen. Das stellt euch mal vor. Heute erleben wir das bei manchen Flüchtlingen. Die haben alles verloren, was sie je hatten. Nur noch das bisschen, was sie mitbringen konnten. Das ist schon eine Sache, ja, mit Freuden hingenommen. Und andere waren in Gefahr. Aber denkt an diese Führer und auch den jetzigen Führern sollten die das Leben nicht schwer machen. Da steht an einer Stelle, kommen wir nochmal drauf, bloß vom Begriff her, sicher ist, eine Gemeinde hat immer mehrere Älteste. Das müssen wir festhalten. Es gibt nie nur einen. Das hat uns mal beschäftigt in einer kleinen Gemeinde, wo ich auch längere Zeit war. Dass man auch nicht so richtig alle Eigenschaften gefunden hat oder wesentliche Eigenschaften für einen Ältesten. Aber ich war damals einer davon, noch ein anderer Bruder. Aber dann bin ich wieder weggezogen sozusagen. Wie ging das weiter? Ja? Da wurde dann selbstverständlich ein anderer noch mit dazugenommen. Es sollten mindestens zwei sein, die die geistliche Verantwortung tragen. Gott setzt das einfach voraus. Er sagt nicht, ihr müsst euch irgendwelche holen von irgendwelchen Ausbildungsstätten her. Das sind nicht automatisch die Ältesten, sondern die erwachsen eigentlich aus der Gemeinde. Man kann zur Unterstützung noch welche haben, das ist keine Frage, aber grundsätzlich geht es erstmal um uns. Leider setzte diese unheilvolle Entwicklung ein, dass sozusagen ein Bischof, man hat also den einen Begriff genommen, Aufseher, den hat man also irgendwie besonders dann doch herausgenommen, Aufseher, es ist also biblisch gesehen war es so, eine Gemeinde hatte mehrere Älteste oder auch mehrere Aufseher. Mit unserem heutigen Wort mehrere Bischöfe. Heute hat ein Bischof mehrere Gemeinden. Und das setzte sehr bald nach der Vollendung des Neuen Testaments ein. Wir haben das also wir finden das in manchen alten Briefen, die also einige der Kirchenväter geschrieben hatten, die also diese Entwicklung dann schon deutlich machen. Aber die wichtigsten neutestamentlichen Qualifikationen. Also nochmal, die Stellen sind Titus 1, 5 bis 9, 1. Timotheus 3, 1 bis 7, 1. Petrus 5, 1 bis 4. Und wir kommen jetzt ein bisschen ausführlicher da rein, also die Aufgaben und Fähigkeiten von Ältesten. Ich habe es schon mal gesagt, hier sehen wir es nochmal. Die ersten beiden Dinge, er muss den Überblick haben, das kommt vom Wort her. Ein Hirt muss seine Herde im Blick haben. Auch ein Aufseher, es klingt heute, das Wort ist leider sehr, hat einen schlimmen Beiklang. Ja? Man denkt an Sklavenaufseher in einer Plantage oder sowas. Das ist ja hier nicht gemeint, sondern einer, der die Übersicht hat. Das kann auch keiner sein, der sozusagen völlig konfus wird, wenn irgendein Problem auftritt. Ein Ältester soll den Überblick haben. Das zweite, gereifte Persönlichkeit, ich lese es jetzt nochmal. 1. Timotheus 3, Vers 6. Er darf nicht erst vor kurzem zum Glauben gekommen sein. Wirklich ein Neugepflanzter. Ja, so könnte man das direkt übersetzen. Denn so einer könnte sich schnell etwas, steht's geschrieben, ja? Nochmal. Er darf nicht erst vor kurzem zum Glauben gekommen sein. Sonst könnte er sich schnell etwas einbilden und zu Recht vom Teufel angeklagt werden. Also, wir wissen zwar, der Teufel ist immer ein Lügner. Allerdings, wenn er uns anklagt bei Gott, weiß er, dann muss er die Wahrheit sagen. Das sagt es ja auch. Gerade, ja. Das ist, also, wenn ein Neuling allzu schnell in hohe Verantwortung gehoben wird, vielleicht, weil er ein so erfolgreicher Geschäftsmann ist oder eine begabte Führerpersönlichkeit, dann wird er sich selbst und der Gemeinde unter Umständen schaden. Wir dürfen also nicht nach äußeren Dingen gehen, wenn sich plötzlich der Oberbürgermeister von Chemnitz bekehren würde oder so und in die Gemeinde käme. Ja, das darf nicht einfach sein, sondern der muss sich dann auch in der Gemeinde bewährt haben. Das nächste, ein Ältester muss ein Vorbild sein, kein Herrscher. 1. Petrus 5, Vers 3, führt euch auch nicht als Herrscher in euren Gemeinden auf, sondern seid Vorbilder für eure Geschwister. Ein Ältester muss bedenken, dass ein guter Hirt seine Schafe nicht treibt, sondern führt. Beim Schäfer ist das so. Er führt, er geht voran. Und jeder Unterhirte sollte dasselbe tun. Die Hirten, so könnte man sagen, beaufsichtigen die Gemeinde, indem sie Vorbilder sind. Indem sie selber nach einem geistlichen Leben trachten, wirklich mit dem Herrn leben, so gut wie es irgend geht. Ein Ältester weiter soll sich der Schwachen annehmen. Das ist interessant, es ist noch eine neue Stelle, die hier dazu kommt, Apostelgeschichte 20, 35. Da war ja auch das Interessante, dass Paulus auf der Reise nach Jerusalem, auf Schiffsreise, dann die Ältesten von Ephesus bat, kommt bitte nach Milet. Er hat also einen Boten hingeschickt. Übrigens musste die Gemeinde, die relativ groß geworden war in Ephesus, die musste ja wissen, wer geht denn dahin zum Paulus? Wen schicken wir dahin? Ja, wer ist angesprochen von den Boten? Das war dann schon klar. Und er sagte Folgendes. Mit meiner ganzen Lebensführung, also es ist eine längere Rede, die ist also ungeheuer wichtig und das sollte man schon mal studieren. Ich greife jetzt nur Vers 35 heraus. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen oder den Schwachen etwas abgeben zu können. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die Jesus, unser Herr, gesagt hat. Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Der Zusammenhang zeigt, dass Älteste bereit sein sollen, denen, die in Not sind, materiell zu helfen. Also, anstatt nur, und bei manchen Ältesten war das der Fall, von der Gemeinde zu leben, sollen sie zuerst bereit sein, auch Bedürftigen zu geben. Das hat immer auch viele Probleme natürlich, das muss man sehr gut überlegen, wem man was gibt. Und hier soll man auch nicht irgendwelche unmoralischen Lebensweisen etwa bestätigen oder irgend so etwas, aber es ist eine Verantwortung. Er soll sich der Schwachen annehmen. Und schwach hat in der Bibel eine vielfache Bedeutung. Da kommen wir auch nochmal drauf. Dann hatte ich schon gesagt, ein Ältester muss lehrfähig sein. Es muss also ein Mann sein, der sich an das zuverlässige Wort Gottes hält. Titus 1, Vers 9. Ein Mann, der sich an das zuverlässige Wort Gottes hält, wie es gelehrt worden ist, dann wird er in der Lage sein, die Gläubigen mit der gesunden Lehre zu ermahnen und die Gegner zu widerlegen. Also das ist natürlich auch die Aufgabe der Ältesten, falls plötzlich ein Irrlehrer auftritt oder sich einschleicht in der Gemeinde. Das kann in vielen Varianten der Fall sein, dann müssen die Ältesten schon in der Lage sein, falsche Lehren zu widerlegen. Das wird dann wahrscheinlich nicht bloß einer alleine machen, gerade wenn es um solche Dinge geht. Ja. Der Aufseher oder ein Aufseher, 1. Timotheus 3,2, muss zum Lehren befähigt sein. Also das gehört noch dazu, 1. Timotheus 3, Vers 2, diese Stelle. Nochmal, Sie müssen nicht unbedingt die Gabe der Lehre haben, aber genügend Erfahrung und Festigkeit im Umgang mit der Schrift, dass man deutlich machen kann, das ist falsch. Es darf, man muss sehr aufpassen, dass in der Gemeinde auch nicht unterschwellig bestimmte Lehren sozusagen hereingetragen werden. Dass Einzelne bestimmte Geschwister beeinflussen in irgendeinem Sinn. Ja? Die Ältesten haben die Verantwortung dafür. In geistlicher Hinsicht wird eine Gemeinde von ihren Ältesten geführt. Also sie geben den Ton in der Gemeinde an, ja, wo es Älteste gibt, die gottesfürchtige Männer sind und die den Herrn in ihrem Leben an die erste Stelle setzen, kann man erwarten, eine gesunde geistliche Gemeinde vorzufinden. Relativ einfach hat sich das oft in neu entstandenen Gemeinden herauskristallisiert, wer Älteste sind. Und ich habe also solche Gemeinden erlebt, die also nicht so sehr viele Jahre alt sind und durfte manchmal bei ihnen dienen. Und das ist schon eine Freude zu merken, wie viele Geschwister da einen wirklichen Eifer haben, mehr vom Herrn zu lernen und ihm ähnlicher zu werden. Das heißt nicht, dass er keine Probleme gab. Ja, aber da geht es also vorwärts. An der Leitung hängt viel, sehr viel. Und was ich eben auch als so ein großes Manko sehe in unserer Vergangenheit, in der Brüderstunde hatte praktisch keiner eine richtige Verantwortung. Saß sich auch keiner verantwortlich. Es gab praktisch keine Leitung. Es sei denn, es gab einzelne Päpste in manchen Gemeinden, wo dennoch bloß einer trotz Brüderstunde bestimmt hat. Das ist genauso ungeistlich wie das andere. Aber manchmal gab es das schon. Also es hängt nicht am Begriff Brüderstunde, sondern es hängt an der Qualifikation dieser Menschen, dieser Gläubigen, die da zusammen sind. Das war es schon mal, die moralische Qualifikation. Wir haben schon einige genannt. Also er muss nicht viele Fähigkeiten haben, also so insgesamt, sondern einfach nur lehrfähig die Gemeinde wie ein Hirt führen können. Die meisten Forderungen beziehen sich auf sein Leben und seine Familie. Nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, wir müssen bedenken, bei allen diesen Kriterien, die in, also gerade besonders Timotheus und Titus, da ist es völlig eindeutig, es geht hier um Kriterien zur Einsetzung von Ältesten. Nicht, dass jemand meckert und sagt, jetzt, ja, also das und das ist bei dir nicht in Ordnung, du kannst nicht mehr Ältester sein oder sowas. Überhaupt nicht. Es sollte klar sein, weiterhin. Und das ist vielen Geschwistern auch nicht geläufig. Wenn wir uns die Maßstäbe angucken im Einzelnen, dann merken wir, das kann doch wohl nicht sein. Ein Ältester, der darf kein Trinker sein, aber andere dürfen besoffen in die Versammlung kommen. Das ist ja Schwachsinn. Ja? Das heißt, es sind eigentlich Kriterien für alle Geschwister. Alle sollen reifen im Glauben, alle sollen so sein. Aber natürlich, wenn wir das Älteste aussuchen, dann muss das natürlich was Besonderes sein und da sollte man besonders darauf achten. Gott erwartet es eigentlich von jedem Christen, aber manche sind eben noch zu neu im Glauben. Ich lese mal Epheserbrief, Kapitel 4. Habe ich das hier hingeschrieben? Nee, steht noch nicht da. Christus, also Epheser 4, Vers 11, folgende. Christus gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die Gott geheiligt hat, also Heilige. Ich habe immer überlegt, wie kann man das übersetzen, Heilige? Da kriegen die Leute einen völlig falschen Hals. Ja, wenn euch jemand fragen würde, bist du ein Heiliger oder eine Heilige? Was wirst du da antworten? Vor lauter Schreck weiß man das gar nicht, traut sich es auch nicht zu sagen. Wir müssten sagen, ja. Klar. Ja. Damit sie die Heiligen, also die Gott geheiligt hat schon, das heißt nicht, dass sie schon vollkommen sind, sondern die einfach den Heiligen Geist empfangen haben, das fängt an, ja, wenn wir zum Glauben kommen, damit sie die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten, sodass der Leib des Christus aufgebaut wird mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dass der Leib des Christus aufgebaut wird. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es hier ein spezielles griechisches Wort im Hintergrund, das heißt einrenken. Also, dass die Glieder sozusagen eingerenkt werden zum Dienst. Ja, ein ausgerenkter Arm oder so, oder eine Kinnlade oder so, die hängen ja dran am Körper. Die gehören also zum Körper, zum Leib. Ja, es gibt so viele ausgerenkte Heilige. Die sind zwar wiedergeboren, aber die bereiten dem Leib Schmerzen, dadurch, dass sie nur ranbammeln, baumeln, ja. Nein, wir sollen alle das Ziel erreichen und hinwachsen. Und dazu hat Gott die verschiedenen Gaben natürlich auch gegeben. Das ist unabhängig vom Ältestendienst. Aber beim Hirten denken wir unwillkürlich an Älteste. Aber es gibt natürlich wirklich auch Hirten außerhalb des Ältestenkreises. Und das kann man schon erleben. Manche wachsen regelrecht dazu heran. Und das ist super. Das geht in der Kinderstunde los. Ja, und in der Jugendarbeit natürlich. Oder Jungschau oder was ihr immer habt, ja, da merkt man das schon. Die tragen Verantwortung für andere. Das sind ja Hirten. Die kümmern sich drum. Die beten für ihre Leute und Lehrer natürlich, ja. Also die Gott schon zum Heiligen gemacht hat, dass sie diese zum Dienst ausrüsten, zum Dienst einrenken, dass so der Leib des Christus aufgebaut wird. In den Aussagen für die Ältesten haben wir es nicht mit Vorschlägen zu tun. Es sollte so sein, sondern mit Bedingungen. Er muss, wie schon gesagt, untadelig sein, hat man schon. Nicht vollkommen sündlos, es ist niemand. Aber wenn eine öffentliche Anklage gegen so einen Mann erhoben werden kann, das ist prinzipiell auch möglich, da kommen wir heute Nachmittag nochmal drauf, es gibt auch einen gewissen Schutz für Älteste, dass man das nicht einfach machen darf und mit Gerüchten etwa rumwerfen. Da reden wir nochmal drüber. Ein Ältester, ich lese mal noch was, es ist wichtig. 1. Timotheus 3, Vers 7, habe ich das hier? Ja, steht ja schon. Auch außerhalb der Gemeinde muss er einen guten Ruf haben. Auch außerhalb der Gemeinde muss er einen guten Ruf haben, damit er nicht in übles Gerede kommt und der Teufel ihm daraus einen Strick drehen kann. Auch draußen. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmer zum Beispiel Ältester ist und in seiner Firma ist das weithin bekannt, dass er die Leute betrügt. Dass er den Arbeitern nicht den zustehenden Lohn gibt und wer weiß was, dass er das Finanzamt betrügt und all solche Sachen. Das ist ein Unding. Ja, es geht ja auch um den Ruf der Gemeinde. Das könnte ein Hinweis auch darauf sein, dieses untadelig sein, dass die Ältesten oder einer der Ältesten vor allem, wie das dann praktisch gemacht wird, ist letztlich egal, ob einer der Ältesten, dass er sozusagen die Gemeinde auch nach außen vertritt vor den Behörden des Staates. Irgendjemand muss das machen. Das kann nicht bloß ein ganz unscheinbarer Briefempfänger sein. Er muss sozusagen also schon Durchblick haben, er muss die Gemeinde kennen, ja, und dann auch vor den Behörden manchmal gerade stehen. Ob das immer dasselbe ist oder ob das immer zwei zusammen machen, dann das hängt ganz von der Situation ab. Aber das ist wichtig, deswegen ist das wichtig, der gute Ruf, und gerade von den Ältesten. Dann, er muss nüchtern sein. Also, ja, 1. Timotheus 3, 2, der Aufseher muss nüchtern, also verantwortungsbewusst sein. Das Christsein ist dem Ältesten nicht ein netter Zeitvertrieb. Das ist nicht ein schöner Job, den ich habe in einem Verein, ich gehöre eben zum Vorstand und ich werde also anerkannt von den anderen, sondern der hat mit Fragen zu tun, die gehen um Leben und Tod, um geistliches Leben, geistlichen Tod. Deswegen muss ein Ältester nüchtern sein, in allen Situationen einen klaren Kopf bewahren. Er muss nüchtern sein in Bezug auf Schwärmerei, habe ich schon gesagt, ja. Aber in seinem ganzen Denken, Fühlen und Handeln. Weiter. Er muss besonnen sein. Doch ein Aufseher muss sich besonnen und verantwortungsbewusst verhalten. In Titus steht es so, Titus 1, Vers 8, er muss einen gesunden Menschenverstand besitzen. Ja, ist klar, also wirklich ein Mensch, der Entscheidungen wohl überlegt trifft. Er darf sich nicht einfach gehen lassen, sondern muss sich selbst in der Hand haben. Manche Menschen finden es schwierig, sich zu mäßigen. Also die neigen immer zu Extremen, nach der einen oder anderen Seite. Solche Leute sind nicht geeignet für Älteste. Die können keine Aufseher sein in der Gemeinde. Er muss weiterhin enthaltsam sein, Titus 1,8. Das heißt, er soll sich selbst beherrschen können. Die Aussage ist der vorigen ganz ähnlich. Wer anderen dienen und sie leiten will, muss auch Herr über sich selbst sein. Das geht ja nicht anders. Ja? Wer anderen dienen will, muss Herr über sich selbst sein. Er muss, und das ist auch wichtig, ehrbar sein. Kann man übersetzen mit sittsam oder darf keinen Anstoß erregen. Das Wort kennzeichnet im Griechischen so einen Menschen, der insgesamt eine erfreuliche Erscheinung ist, dessen Lebensführung und Charakter miteinander harmonieren. Man kann es mit sittsam übersetzen, mit ordnungsliebend. Ja, Schlampigkeit passt auch nicht zu einem Ältesten, auch zwielichtige Methoden nicht. Ja, wer dem Haus des Herrn dienen will, in dem Ordnung herrscht. Ja, der Gott, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das heißt nicht preußische Ordnung, sondern Friede ist so eine Art höhere Ordnung. Ja, die ist viel, also das ist viel genialer. Ja? Also Gott, ein Gott des Friedens. Und da sind alle Dinge trotzdem wunderbar geordnet, aber auch sehr vielfältig. Also da kann man viel drüber nachdenken, das ist sehr schön. Er legt auch ein doch einigermaßen vernünftiges Äußeres an den Tag. Interessant Folgendes noch, das hat man vorhin noch nicht. Er muss gastfrei sein, der Älteste. Also 1. Timotheus steht das und auch in Titus 1,8. Und interessanterweise ist das hier vom Mann gesagt. Vom Mann. Von der Frau steht es auch irgendwo in der Bibel. Ja? Also die sind also auch betroffen. Aber jetzt beim Ältesten, er soll gastfrei sein. Wenn nur die Frau gastfrei ist, sagen wir mal, in der Familie, der Mann keine Gäste sehen will, wird es problematisch. Ja? Der Mann muss das wollen. Und es gibt solche Menschen, Väter in Christus, ja, die so ein Haus haben, ja, das immer offen war. Für Jugendliche ist das ungeheuer wichtig, dass sie wissen, da kann ich jederzeit hinkommen. Und man erwirbt ja dann auch Vertrauen bei den anderen. Also das Haus des Ältesten soll auch für Gottes Volk immer offen stehen. Das ist wichtig. Und das, da wird etwas aufgebaut. Nicht, dass die dort Remi-Demi machen, aber er soll einfach bereit sein. Ja? Ich stelle mein Haus zur Verfügung, meine Wohnung ist mir nicht wichtiger als alles andere. Da können auch andere hinkommen. Es kann ja nicht sein, dass die Frau vielleicht Gäste haben will und der Älteste guckt inzwischen Fernsehen. Wenn man Gäste hat, muss man sich natürlich auch mit denen beschäftigen. Und naja, es ist nicht ganz so einfach. Weiter. Er soll gütig sein. 1. Timotheus 3,3, das heißt freundlich, entgegenkommend, bereitwillig. Leider haben wir es, ich spreche jetzt mal allgemein von Brüdergemeinden, haben wir es manchmal erlebt, unfreundliche Männer von unbeugsamer Härte, die haben immer nur Streit herausgefordert und richten Gemeinden zugrunde. Und das ist passiert in unserer Geschichte. Er muss gütig sein, ein Führer der Gemeinde. Ansonsten taugt er nicht zum Führer. Das heißt nicht, dass ich vollkommen bin, ja, in allen Punkten bin ich sowieso nie. Er muss gerecht sein und heilig. Titus 1,8. Jeder Christ wurde von Christus gerecht gemacht und soll nun auch Recht schaffen und gottgefällig leben. Der Älteste soll also den Menschen geben. Gerecht heißt, hat immer zwei Seiten. Schon im Alten Testament, Gerechtigkeit ist ja so ein ganz wichtiger Begriff im Alten Testament und das bedeutet eigentlich, dass man im richtigen Verhältnis zu Gott lebt, demzufolge auch im richtigen Verhältnis zu den Nächsten. Ja, selbst, also das kann man ganz leicht erklären an Geboten, die Gott gegeben hat. Wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, dann heißt das, ich versündige mich an einem Nächsten, ich habe ihm was weggenommen, wenn ich stehle. Aber gleichzeitig habe ich mich immer gegen Gott versündigt, denn Gott hat gesagt, du sollst nicht stehlen. Von daher ist Sünde immer, in jedem Fall, eine Sünde gegen Gott. Einfach, weil ich anders lebe, als Gott mich haben will. Aber immer auch eine Sünde im Verhältnis zum Nächsten. Und Gerechtigkeit ist also, ich stehe im richtigen Verhältnis zu Gott und demzufolge auch im richtigen Verhältnis zu meinen Nächsten. Ein Ältester soll den Menschen geben, was ihnen zusteht und Gott, was ihm zusteht. Dem Nächsten steht meine Liebe zu. Wir haben bei uns in Gefell ja so eine kleine Buchhandlung. Also Bücherstuben, ja, die Dillenburger, die haben ja da sowas eingerichtet. Da gibt es über 30 Bücherstuben in Deutschland. Sie übernehmen sozusagen den finanziellen Teil und wir müssen Mitarbeiter stellen. Und wir haben dann immer Leseabende und sind überrascht, wie viele Leute da kommen. Auch Geschwister sollen gar nicht kommen. Die sind gar nicht eingeladen, sondern Fremde sollen kommen. Und ich lese immer etwas aus der Bibel. Und wir haben immer ein Thema. Und gestern war das Thema, wie viel Liebe braucht ein Mensch? Ich habe aus der Bibel einiges gelesen. Und dann auch aus einem Roman sogar. Ja, oder aus anderen Büchern, die also von christlichen Persönlichkeiten, die bekannt geworden sind, geschrieben worden sind. Eine bunte Mischung und unsere Enkel, die machen dann Musik und sowas. Und es gibt dann einen kleinen Imbiss zwischendrin. Das hat 2 Stunden gedauert. Also so ist das bei uns regelmäßig. Und wir sind sehr froh darüber, wie viel Liebe braucht ein Mensch. Von daher bin ich jetzt drauf gekommen, ja. Dem Nächsten geben, was ihm zusteht. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dass du dich selbst lieben sollst, das steht nicht da. Sondern das ist bloß der Vergleichsmaßstab. Es gibt kein drittes Hauptgebot sozusagen, ja. Du sollst Gott lieben, den Nächsten lieben und dich selbst. Das ist nicht wahr. Das machen wir nämlich sowieso. Also ich kann es nicht anders sagen, ich muss jeden Tag darum beten. Und ich mache es auch, wenn ich bete. Meistens mache ich einen Spaziergang, wenn ich da Zeit haben will zum Beten, mittags oder so, heute früh im Auto, auf der Fahrt, da kann man auch ganz gut beten. Und ja, Herr, ich will dich lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, ganzer Kraft und meine Nächsten wie mich selbst. Und ich muss immer beten, Herr, hilf mir. Herr, es ist unmöglich, ich schaffe das nicht. Ja? Aber das ist es. Gerecht. Das bedeutet gerecht. Im richtigen Verhältnis zu Gott stehen und immer mehr mit ihm in Verbindung sein. Immer besser. Und dann auch natürlich mit den anderen. Und ich merke es, wie langsam so ein Verhältnis wächst zu manchen Nachbarn oder so. Und das ist dann doch ganz erfreulich, wie Vertrauen wächst im Laufe der Zeit. Manchen, denen ich begegne auf meinem Spaziergang, wie man doch immer mehr Worte miteinander wechselt, obwohl ich das überhaupt nicht mag. Aber wenn ich darum bete, geht das irgendwie. Er muss das Gute lieben. Titus 1, Vers 8. Das Gute lieben. Aristoteles hat den Begriff im Sinn von selbstlos handeln definiert. Das ist ein griechisches Wort. Ja. Luther hat den Begriff mit Güte wiedergegeben. Also Elberfelder, glaube ich, auch. Titus 1, 8, ja, gütig. Ja, das Gute lieben. Also Älteste, auf jeden Fall, sollen anderen Menschen gegenüber Güte zeigen. Auch wenn andere Menschen versagen. Ja, ich habe nicht immer einfach zu strafen, sondern auch gütig sein. Interessant ist das hier, er darf kein Schläger sein. 1. Timotheus 3,3, das kommt dann so komisch vor, aber ich habe das mal erlebt, also und Titus 1,7, warte mal, habe ich beide Stellen hier? Nee. Also 1. Timotheus 3,3 und Titus 1,7 steht beides da. Das, die wörtliche Bedeutung heißt, ich darf nicht gegen andere Gewalt ausüben. Einen Sklaven oder einen Diener zu schlagen, wäre unvereinbar mit Ältestendienst. Auch ein jähzorniger Mensch, er eignet sich nicht dazu. Es gibt eine interessante Vorschrift in der alten Kirche, die lautet so, da hat sich manches zwar schon entwickelt, nicht mehr so richtig im biblischen Sinn, aber die lautet folgendermaßen, Bischöfe, Priester und Diakone, die Gläubige schlagen, wenn sie irren, oder Ungläubige, wenn sie ein Unrecht begehen und ihnen so Schrecken einzujagen versuchen, sollen abgesetzt werden. Das ist hochinteressant, ja? Denn an keiner Stelle hat der Herr uns das gelehrt. Im Gegenteil. Ja? Das ist also hochinteressant. Ich habe das mal gehört. Ich war, ich glaube, in München irgendwo eingeladen zu einer Freizeit, also wo ich predigen sollte, mit mehreren Gemeinden zusammen. Und da erzählte einer an einem Abend dann, der also als Missionar gehen wollte, ich weiß nicht mehr genau, Rumänien oder Bulgarien, so in dieser Ecke, mit im südlichen Teil, wo also manche sehr offensichtlich sehr schwierige Leute sind. Und der hat das erzählt. Also da ist das passiert, wenn da jemand einfach so mal ein Lied vorgeschlagen hat, dass er selber wollte das aber. Die haben sich anschließend draußen geprügelt. Also ich dachte, oh Mann, und du willst als Missionar dahin gehen? Da habe ich eigentlich ziemlich bedauert, ja. Also wenn man sich anschließend an die Gemeindestunde prügelt draußen, das ist ja schon ein Völkchen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, noch schlimmer als bei dem Titus. Und das war ja schon ein übles Volk, wo der hin musste, auf Kreta. Ja? Die sind böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Ja? Also ja, bring denen mal Ordnung bei, Gemeindeordnung. Das war schon schwierig genug. Also es gab es offensichtlich in manchen Gesellschaften. Man kann natürlich andere auch schlagen mit Worten. Und sehr, ihnen sehr schaden. Er darf kein Trinker sein. 1. Timotheus 3,3. Und Titus 1,7 auch. Da steht nicht dem Wein ergeben. Das bedeutet also keinen Alkohol trinken. Der Grieche musste das ausdrücken. Also erst keinen Wein trinken. Dass manche hier sagen, die das in der Elberfelder lesen oder bei Luther. Okay, Wein ist verboten, aber Schnaps und Bier ist erlaubt. Oder so, das ist natürlich Blödsinn. Es meint einfach, er soll sich nicht betrinken. Interessant ist, dass die Übersetzung sagt, bei Timotheus, 1. Timotheus 3,3, eine andere Übersetzung, kein Zänker. Kein Trinker oder auch, das kann man wiedergeben, kein Zänker. Und beides ist eng verwandt miteinander. Jemand, der nicht einmal den eigenen Appetit unter Kontrolle hat, hat sicher keine Vertrauensstellung in der Gemeinde verdient. Weiter, er darf das Geld nicht lieben. Titus 1,7 und 1. Petrus 5,2. Steht also, wir haben immer wieder die zwei oder drei Zeugen in der Schrift. Ja, das ist also, ne? Jemand hat mal gesagt, wie oft muss es denn in der Bibel stehen, bis du es glaubst? Also es ist schon immer gut, wenn man den zweiten und dritten Zeugen noch hat in der Bibel. In jedem Fall, aber wir sollen Gottes Wort lieben, generell. Ja, also er darf nicht schändlichem Gewinn nachgehen, steht hier. Das heißt, er darf nicht darauf aus sein, sich zu bereichern, egal was passiert. Er darf auch kein unsauberes Gewerbe betreiben. Das heißt, Gewinn mit Hilfe von Sünde. Ein Zuhälter könnte wohl schwerlich Gemeindeältester sein. Oder werden. Oder ein Schlepper heutzutage, ja, der so sein Geld verdient und den Tod von Menschen in Kauf nimmt. Hauptsache sich bei allem, es ist absurd natürlich, ja. Bloß mal, um das deutlich zu machen, ja. Nicht schändlichem Gewinn nachgehen. Gewinn durch Betrug, Gewinn durch schlimme Dinge. Der wahre Aufseher weiß, mein Geld gehört dem Herrn. Natürlich. Und ist auch da zur Förderung seiner Interessen. Ein habgieriger, geiziger Ältester ist ein Unding. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Ja? Also er soll sich ja auch um andere kümmern. Ja? Und da Vorbild sein. Und das heißt nicht, dass er unbedingt alles ausgeben muss oder so. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo Gottes Geist ihm das nahelegt. Ich kann mich an zwei, drei Situationen erinnern, bei mir, wo mir das sehr stark auf dem Herzen lag und ich dann auch, natürlich in Abstimmung mit meiner Frau, dann geholfen habe. Ja, das braucht niemand weiter zu wissen. So, eine große Sache ist natürlich die Bewährung in der Familie. Er muss Mann einer Frau sein, ganz klar. Also, Älteste, ach so, warte mal, 3,2 steht das und Titus 1,6 auch. Also hier haben wir auch wieder die mehrfachen Zeugen. Älteste sollen treue und entschiedene Ehemänner sein. Sie wissen, dass Sexualität in die Ehe gehört. Und zwar nur in die Ehe. Grundsätzlich, das gilt für alle Altersgruppen. Mann und Frau, Mann einer Frau bedeutet, wenn er mit einer Frau zusammenlebt, wie ich schon vorhin gesagt habe, muss er mit ihr verheiratet sein. Und wenn er verheiratet ist, dann nur mit einer Frau. Also Polygamie ist undenkbar für einen Ältesten. Das ist in unserer Kultur nicht so sehr problematisch, obwohl manche Männer das machen, in wilder Ehe mit manchen, mit anderen noch zusammenleben. Aber in anderen Völkern ist es schon sehr schwierig und Missionare haben da schon an dieser Stelle manchmal große Probleme. Die Frage ist, die man nicht sicher beantworten kann, eher negativ beantworten muss, einer, der geschieden ist und wieder verheiratet, kann er kein Ältester sein? Es ist die Frage auch, das sind sehr komplizierte Fragen, auch ob das, sagen wir mal, vor der Bekehrung passiert ist oder was, ja. Wie eine Gemeinde sich überhaupt entwickelt hat, ich rede jetzt mal von einer neuen Gemeinde, aber das ist schwierig. Die sittlichen Zustände in der Antike, die waren ähnlich chaotisch wie heute. Bis in die höchsten Spitzen der Gesellschaft herrschte eine Sittenlosigkeit, die jeder Beschreibung spottet. Manche im Römischen Reich, die sich natürlich leisten konnten, haben die Frauen gewechselt wie das Hemd. Kinder, die man nicht haben wollte, die wurden kurzerhand ausgesetzt. Das wusste man natürlich noch nicht, wie man das im Mutterleib zerstückelt. Aber wenn sie dann geboren waren, dann wurden die in den Wald gepackt. Auch in unseren Gegenden war das früher so. Also das ist alles nichts Neues. Heute bezahlt das die Krankenkasse. Hüter der Keuschheit sollen Älteste sein. Auch Hüter der Keuschheit der Ehe und Familie. Kann ein lediger Ältester sein? Die Frage wird immer wieder gestellt. Ganz gewiss kann er sich auf den Ältestendienst vorbereiten. Und es steht an einer Stelle, der begehrt ein gutes Werk. Also das darf sein. Aber er sollte noch keine Verantwortung tragen, solange er sich nicht bewiesen hat in der Familie. Es wäre gut. Aber es gibt Menschen, die sind durchweg, also ehelos. Sie sehen das als ihre Gabe vom Herrn. Männer auch. Führende Männer in Gemeinden. Gibt es. Selten, aber es gibt's. Und da glaube ich schon auch, dass das geht. Die haben sich schon auf vielen Strecken bewiesen. Aber auf jeden Fall, wie wir schon gesagt haben, er sollte im eigenen Haus gut vorstehen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern, denn wenn jemand seiner eigenen Familie nicht vorstehen kann, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen können? Der Älteste ist für seine Familie verantwortlich. Er muss für sie gerade stehen. Nicht als Diktator, sondern einer, der seiner Familie Geborgenheit und Frieden gibt. Nun, keiner ist vollkommen. Ich habe das als Jugendlicher längst wahrgenommen, was mein Vater für Fehler macht in der Erziehung. Da ist man felsenfest davon überzeugt. Ich weiß es, dass ich als Vater auch Fehler gemacht habe, natürlich. Da ist niemand vollkommen. Aber, wir sind verantwortlich, trotzdem. Er muss seine eigenen Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung halten. Er muss seine Kinder. Das ist die Aufgabe des Mannes. Ihr lieben Männer, die ihr verheiratet seid und Kinder habt, das könnt ihr nicht einfach eurer Frau überlassen. Die Kinder neigen zum Beispiel dazu, frech gegen die Mutter zu sein. Das passiert öfter mal. Und hier muss der Mann eingreifen. Er hat die Ehre und das Wort seiner Frau gegen die Kinder zu schützen. Aber er muss das in aller Ehrbarkeit tun. Es darf nicht im Zorn geschehen. Die Kinder dürfen nicht gequält werden. Man darf keine entehrenden Strafen anwenden. Wem das zu Hause nicht gelingt, wer wirklich seine Kinder verprügelt, das geht nicht. Heute sowieso nicht. Heute wirst du angezeigt, wenn du das machst. Niemand hat was gegen Klaps auf dem Hintern oder manchmal hinter die Ohren. Aber naja, ihr wisst, in welcher Gesellschaft wir leben. Es ist schon interessant, dass im Neuen Testament das nicht steht. Also wer die Rute spart oder so, hasst seinen Sohn. Das steht im Alten Testament. Und im Neuen Testament wurden Erwachsene öffentlich verprügelt. Paulus hat das ein paar Mal erlebt. 40 Schläge, weniger einen, mehrmals. Oder von Römern öffentlich ausgepeitscht. Also selbst wo Erwachsene ausgepeitscht wurden, noch, ja, wird es nie erwähnt, dass man das bei Kindern macht. Dass man sie streng erzieht, ist okay. Das ist ein ganz anderes Thema, aber man stößt immer wieder bei solchen Themen da drauf und macht sich schon seine Gedanken. Ja. Jetzt diese schwierige Sache, wir haben es vorhin schon angesprochen. Er muss vertrauenswürdige Kinder haben, die nicht zügellos und ungehorsam, also als zügellos und ungehorsam bekannt sind. Also die eines ausschweifenden Lebens bezichtigt werden. Das bezieht sich schon auf ältere Kinder. Das geht bei einem 5-Jährigen noch nicht, auch bei einem 12-Jährigen vielleicht noch nicht, obwohl die Grenzen da fließend sind. Wie gesagt, wie ist es, wenn die Kinder noch klein sind? Muss einer erst schon erwachsene Kinder haben? Wir wissen doch nicht, ob sich die Kinder überhaupt mal für den Herrn entscheiden. Nochmal, es geht hier im Titusbrief um die Einsetzung und nicht um die Absetzung von Ältesten. Ja, für den Fall, dass die Kinder später eigene Wege gehen. Das kann niemand sagen, niemand. Niemand hat die Macht dazu. Das Wort übrigens, Elberfelder übersetzt, glaube ich, sogar mit gläubig. Das Wort gläubig hat immer in der Bibel, also pistis im Griechischen, hat eine doppelte Bedeutung, und zwar, es kann treu heißen oder gläubig. Oder auch Vertrauen. Oder auch Anvertrauen. Also es hatte also ganze Spielbreite von Begriffen. Und wenn es hier mit treu übersetzt wird, dann bezieht es sich mehr auf das Verhalten der Kinder. Also im Haus des Ältesten soll es keine Kinder geben, die ein schlechtes Beispiel für andere sind, die schwelgen in irgendwelchen Dingen, alles Geld für das eigene Vergnügen ausgeben. Kinder der Ältesten sollen nicht ungehorsam sein. Nichts kann die elterliche Erziehung ersetzen, die für Kinder so unerlässlich sind, ja, weil sie sich dadurch einüben, gemeinsamen Ordnungen zu fügen. Also treue Kinder haben oder gläubige Kinder. Ja, versteht ihr, wenn wir das so verstehen, die Kinder müssen alle sich bekehren. Das kann ich sowieso nie garantieren. Also ich kann es sagen, dass meine Geschwister alle gläubig sind. Und ich weiß, dass mein Vater mal gesagt hat, da kann ich gar nichts dafür. Ich habe das doch nicht gemacht. Ja, das ist ein Geschenk von Gott, klar, das bleibt es auch. Deswegen neige ich eher dazu, dass in diesem anderen Sinn zu übersetzen hier, vertrauenswürdige Kinder. Und nochmal, das geht um die Einsetzung von Ältesten. Okay, so, wir haben es bald geschafft. Er darf, also sein Verhalten in der Gemeinde, ist das fünfte. Wenn einer der Gemeinde vorsteht, darf er keinerlei Anlass zum Tadel geben, denn er verwaltet das Haus Gottes. Er darf nicht eigenmächtig oder jähzornig sein. Also drei Dinge sind in der Gemeinde für das Klima der Gemeinde sehr wichtig. Und ich nenne es nochmal, und dann haben wir es schon geschafft. Er darf erstens nicht streitsüchtig sein oder jähzornig. Nee, eigenmächtig war das Erste, habe ich jetzt übersprungen. Also er trifft keine Entscheidung allein, unabhängig von seinen Mitbrüdern. Ja? Eigenmächtigkeit, Eigensinn ist eine sehr unerfreuliche Eigenschaft. Der Eigenmächtige glaubt nämlich, nur wie ich es mache, ist es richtig. Alle anderen machen es immer verkehrt. Also muss ich es doch jetzt machen und die Fahne hochhalten oder irgend sowas. Ja? Er besteht eigensinnig auf seiner Meinung, seinem Recht, kümmert sich nicht im geringsten um die Rechte und Ansichten und Interessen anderer. Jemand hat gesagt, solch ein Charakter besteht zu gleichen Teilen aus Eitelkeit, Überheblichkeit und Verachtung. Eigenmächtige Menschen sind eitel, überheblich und verachten andere. Das sind nicht brauchbar für Älteste. Er darf nicht streitsüchtig oder jähzornig sein, haben wir schon stehen. Und natürlich auch nicht herrschsüchtig. Ja, 1. Petrus 5, führt euch auch nicht als Herrscher in euren Gemeinden auf, sondern seid Vorbilder für eure Geschwister. Ein Diktator ist ungeeignet für Ältestendienst. Älteste führen durch Vorbild. So hat das mal jemand gesagt. Das finde ich sehr schön. Älteste führen durch Vorbild. Wir haben gesehen, also was Älteste sind, welche Qualifikationen sie haben müssen. Ein Theologiestudium war gar nicht dabei. Aber eine Menge Dinge, die den Charakter betreffen. Ich sage nicht, dass das verboten ist, sich ausbilden zu lassen. Aber das ist jetzt nicht die Voraussetzung für Älteste, sondern Älteste kommen aus der Gemeinde, die da ist. Und da gibt es immer mindestens zwei. Immer. Und man sollte darum beten, dass das geschieht. Wie genau? Ich sage heute Nachmittag noch was dazu. Ich danke, dass ihr erstmal ausgehalten habt mit mir und manches geschluckt habt. Aber so ungefähr steht es in der Bibel. Und wir wollen versuchen, uns danach zu richten.